Es gibt eine neue Erfindung auf dem Videomarkt.
Tatsächlich?
Ja, Instant-Kassetten. Die können Sie schon im Laden kaufen, bevor der Film abgedreht ist.
Ach.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Genau, wir sagen Hallo. Ich bin der Flo. Haha.
Ich bin Lisa Marie.
Den Heiner habe ich auch schon in der Leitung. Hallo Heiner.
Moin.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Nachher kommt noch der Lars dazu, der Dennis will sich melden. Die Jasmin hören wir auch noch. Es gibt ein wildes Programm von großen Showgirls zu Disney-Prinzessin bis über helles Licht, das andere Sachen beleuchtet. Jetzt gibt's erstmal Musik. Ich glaube, wir hatten ihn noch nicht. Deswegen hab euch nochmal Doechii mitgebracht mit ihrem Song nach den Grammys mit Nosebleeds. Viel Spaß!
Michael! Was für ein Abenteuer wollen wir heute bestehen? Wollen wir gegen Hottentotten kämpfen oder nach einem Schatz graben?
Wir kaufen Krabben ein und einen Fisch.
Ausgezeichnet. Dann Volldampf voraus.
Aye, aye, Sir.
Volldampf voraus machen wir auch hier. Wir sind bei Filmriss und wir sind jetzt nach den Veranstaltungstipps mittendrin oder schon dabei bei den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und ich gehe direkt den Heiner weiter belästigen in seiner Leitung, damit er irgendwann erlöst wird. Du hast nämlich den alte Männerfilm geguckt diese Woche.
Ah, hallo.
Ich habe gestern also vorhin noch mal gesehen. Ich glaube, die jüngste Person aus dieser ganzen Filmemacherin und Hauptdarstellerin-Reihe ist irgendwie 81 Jahre. Das ist Robert De Niro. Ansonsten ist irgendwie der Regisseur ist irgendwie Mitte 80. Der Drehbuchautor ist der von Der Pate und diesen ganzen alten Mafia-Film. Der ist irgendwie 93. Der Kameramann ist auch irgendwie über 90 oder so irgendwas. Es sind nur alte Männer beteiligt gewesen. Und alles, was ich mitbekommen habe, ist es alte Leute, also was ist die alte Leute, alte Männer-Kino. Es ist ein Mafia-Film. Altonites hast du gesehen.
Wirklich. Wirklich alte Leute Kino. Also, du hast mir leider hier jetzt meine Pforte geklaut.
Entschuldige.
Die habe ich für mich extra nochmal rausgesucht. Wir haben De Niro mit 81, wir haben Barry Levinson, den Regisseur, mit 82 und Nicolas Pileggi, den Autor von auch Goodfellas und so vielen anderen Sachen, mit 92. Also, ja, der Staub ist auch so ein bisschen zu spüren auf diesem Film. Es ist leider kein Erfolg gewesen für mich. Es hatte gewisse Sehwerte. Ich muss dazu auch sagen, ich war im Cineplex und es ist wirklich niemand anderes außer mir ins Kino gegangen. Mir haben die Leute auch ein bisschen leid getan, dass sie für mich überhaupt diesen Kinosaal anschmeißen mussten. Aber dafür gab es dann halt die volle Elle Oldschool italo-amerikanische Mafia-Vibes. Also wir haben natürlich dann auch ein Who is Who der Sopranos-Schauspieler zweiten Reihe. Ich bin ein riesen Sopranos-Fan und es war für mich ein Spaß, wirklich irgendwie jede zweite Minute irgendeine Person, die in ein, zwei Folgen dort aufgetaucht war, jetzt hier in einer kleinen Rolle zu sehen. Wir kriegen wirklich einen riesen Überblick über diese ganze Mafia-Ära in New York von Vito Genovese und Frank Costello, den beiden Hauptcharakteren, die beide verkörpert werden von Robert De Niro. Das ist auch so ein bisschen das Gimmick des Films und ich muss auch sagen, nicht die Schwäche des Films. Also Robert De Niro macht hier gefühlt die beste Arbeit von den drei Kreativen, die involviert sind. Ich fand es besonders beeindruckend, wie viel Gusto, wie viel Arbeit er auch offensichtlich reingesteckt hat in das Portrayal von Vito Genovese, denn der ist ein Hothead, so das Gegenteil zum Frank Costello, der mehr so, ja, der Manager Boss ist und er der Heißkopf, dem er entgegenkommt. Die beiden sind zusammen aufgewachsen und überraschenderweise funktioniert das ziemlich gut. Also die beiden Performances sind so unterschiedlich, dass man nicht denkt, Robert De Niro, ich habe jetzt genug von dir gesehen. Also An ihm hapert es nicht. Es hapert vor allem leider, es tut mir leid für den über 90-Jährigen, aber an Nicolas Pileggis Skript, denn da gibt es nonstop Voiceovers, nonstop Cuts von A nach B, zeitlich, storyline-technisch. Wir werden hin und her gerissen. Man hat das Gefühl, er hat nicht wirklich die genaue Idee gehabt, wie er das Ganze zusammenführen soll. Und der Regisseur Barry Levinson ist bei dem Ganzen auch nicht wirklich eine Hilfe. Da passiert nichts Aufregendes visuell. Es gibt am Ende eine nette Art Höhepunkt in einer Farm in Upstate New York. Das macht ein bisschen Spaß. Aber also es war fast schon beeindruckend, wie antiklimaktisch jede zweite Szene war. Wir haben Blut, wir haben Drama, wir haben Spannungsmomente, die theoretisch aufgebaut werden können, aber der Film ist einfach nicht zusammengekommen zu dem, was er vielleicht werden wollte. Und das ist schade. Also ich hätte mir so einen alten Männerfilm, der richtig gut funktioniert, gewünscht, aber das ist er überhaupt nicht, leider. Also nee, man kann es mal machen, gerade mit Opa oder mit Papa, wenn die irgendwie Bock haben, wenn die Fans sind von Robert De Niro oder von italo-amerikanischen Mafia-Storylines. Man wird nicht irgendwie todesgelangweilt, aber es ist leider auch nicht, die kann man nicht vergleichen mit den Werken aus den vorherigen Jahrzehnten von diesen Kreativen.
Das ist klingt nach was man, glaube ich, erwartet so ein bisschen, aber auch vielleicht auch ein bisschen schade. Vielleicht hat man doch gehofft, dass da noch mehr rausgeholt ist.
Ich muss sagen, ich habe mir insgeheim mehr erhofft. Also ich meine, ich mag die alle sehr gerne und eigentlich ist diese italo-amerikanische Schiene durch meine Liebe für die Sopranos ein easy win für mich. Aber schon ganz am Anfang haben sie wirklich zu viel hin und her geswitcht. Man merkt, da war einfach nicht so wirklich das Herz einer Geschichte drin. Und somit haben wir dann ganz viele Versatzstücke von Geschichte, die schön fein aufpoliert werden, aber am Ende nicht wirklich zu einer kohärenten Story zusammenkommen.
Ja, ich hatte noch irgendwie mitbekommen, es werden im Film auch Dias gezeigt öfter mal oder sowas, weil irgendwie die Rahmenhandlung ist, dass ein alter Mann die Geschichte erzählt. Und
noch einer.
Also eine der Figuren.
Den geschenkt.
Und ich hätte mitbekommen, dass sich wohl auch der ganze Film genauso anfühlt. Irgend so ein Opa sitzt da und zeigt dir seine Dia-Show von früher.
Ja, es ist die Robert De Niro, alter Mann, ich erzähle euch von New York von vor 100 Jahren. Und da sind auch total coole Schauwerte dabei. Und wenn man halt, wie gesagt, wenn man halt so ein Fan ist, die also diese echte Geschichte New Yorks, Crime, Underbelly und so weiter, da ist viel Details drin. Wenn man irgendwie jetzt viele Bücher gelesen hat über die wahren Gangster, dann hat man wahrscheinlich Spaß daran zu sagen, ah ja, das ist der aus der zweiten Reihe oder so. Aber der Film gibt einem halt auch keinen Kontext. Also wir lernen irgendwie 80 Namen, die alle Vito Genovese, Andrea Spragotti oder so heißen und keiner von denen, es wird halt irgendwie näher beleuchtet. Also ah ja, der Zuschauer weiß genau,
wer dieser. Du musst halt wissen, wer Lucky ist oder sowas, ne? Und er muss die halt eben alle kennen.
Man muss dabei gewesen sein,
ja,
vielleicht.
Ja, eben. Man muss halt auch in den 70er, 80ern schon irgendwie 40 gewesen sein und in New York gewohnt haben, potenziell. Aber also, es klingt ja trotzdem nicht nach einem, also du bist zwar ein bisschen enttäuscht, aber kein komplettes Totalversagen, wo du sagst, haltet euch fern oder so.
Wie gesagt, ich bin in the pocket für diese Schauwerte und da sind halt auch einfach so viele Schauspieler, die merklich halt auch Spaß haben, weil es halt, ey, ich kann wieder die Anzüge anziehen, ich kann wieder hier diese italo-amerikanischen Affekt rausholen aus meiner Tasche. Und mit den Jungs abhängen, so, aber so viel Mehrwert und auch so viel Neues vor allem auch ist da leider gar nicht drin. Ne?
Barry Levinson, der Adam Sandler oder sowas, der alten Männer in New York. Mit den Freunden abkumpeln und einen Film dabei drehen und dabei Spaß haben, ne? Genau.
Ehre für ihn.
Wäre dann, wenn ihr da Lust drauf habt oder vielleicht euch auch einfach so vermutlich so halbwegs anständiges Mafia-Kino angucken wollte, nachdem, was ich jetzt mitbekommen habe, in Amerika leider schon, auch wenn er gar nicht so teuer war, doch ziemlich am Floppen, weil sich dort auch keiner mehr das angucken möchte, leider. Na gut, bei uns gibt es später aber auf jeden Fall noch Freikarten zu gewinnen, falls ihr zumindest mal reinschauen wollt und kein Geld dafür ausgeben wollt. Das ist auch immer ja eine gute Möglichkeit. Danke, Heiner.
Na klar.
So. Und dann, ich glaube, du hast sonst nichts gesehen, Heiner, deswegen mache ich jetzt einfach mit dem größten Kinostart der Woche weiter, den auch nur ich gesehen habe oder nur ich mir angetan habe, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Und zwar habe ich mir für euch alle Schneewittchen angeguckt, die Realverfilmung. Bin ja auch jemand, der grundsätzlich nicht komplett abgeneigt ist, den ganzen Live-Action-Remakes gegenüber, sag ich mal. Also ich hatte meinen Spaß, also ich fand Schön und das Biest damals ziemlich gut. Ich merke aber auch, ich habe gar nicht so viele gesehen. Ich habe letztens mal das Dschungelbuch nachgeholt, das fand ich eher so meh, leider. Womit ich auch meinen großen Spaß hatte, aber da ist halt die Vorlage, finde ich, auch gut genug. Auch wenn sie nicht so gut war, wie gedacht, wie es hätte sein können, war Aladdin. da waren ja auch viele ganz enttäuscht und fanden das ganz schrecklich. Aber ich war so, ey, wenn es passt, dann ist halt Guy Ritchie macht zumindest noch ein bisschen Guy Ritchie-Dinge. Und Will Smith hat halt irgendwie Spaß und deswegen, und Aladdin ist zumindest eine unterhaltsam genug Geschichte, dass selbst wenn du das Kacke machst, es trotzdem Spaß macht. König der Löwen habe ich, glaube ich, bis jetzt erfolgreich geskippt einfach. Das werde ich vielleicht mal noch irgendwie nachholen. Und Pinocchio bin ich auch rumgekommen. Ach, aber,
der war furchtbar, sorry. Ja, ja, aber der war wirklich einfach schlimm.
Der muss
schlimm.
Ganz schlimm gewesen sein. Der Robert Zemeckis war das, ja.
Es tat mir so leid für Tom Hanks.
Ja. Und jetzt gibt's eben Schneewittchen. Was sagst du, Heiner?
Zemeckis ist Chaos, sage ich.
Ja, ja, das kann ist, echt. Ja, da gab's. Ich habe jetzt nicht nochmal alles nachgelesen. Ich hatte nur mit. Es gab ja viel Diskussion darum, um die Zwerge und.
Um die Hauptdarstellerin und um.
Ja, also.
Das Internet war.
Alles dahinter ist tausendmal interessanter und unterhaltsamer. Nachdem es jetzt auch die ganzen Dinger darum gibt, dass anscheinend irgendwelche Premierenveranstaltungen abgesagt wurden, weil Rachel Zegler ein krasses Kokainproblem anscheinend hat. Und da viele Sachen kleiner gemacht wurden, als sie sind. Und ich sag mal so: Ihr Kiefer ist schon teilweise sehr angespannt im Film. An manchen Stellen. Mir ist es, ich dachte mir so, ich achte mal ein bisschen drauf. Das sorgt zumindest für ein bisschen Unterhaltung. Genau, es gab vor allem um die Zwerge inhaltlich viel Diskussion. Dann hast du halt natürlich eben Rachel Zegler, die von vielen, also ich meine, ich konnte es am Anfang auch nachvollziehen, wenn du halt guckst, wie Märchen und Schneewittchen beschrieben ist, da trifft sie jetzt nicht so wirklich drauf zu. Aber am Ende des Tages ist es auch einfach scheißegal. Vor allen Dingen hast du dann gegenüber eine Gal Gadot, die auch, also gut, sie soll schön aussehen, das kann sie, sie darf nur nicht versuchen zu acten, dann wird es schwierig.
Aber war das, also hatten da nicht vor allem die Rassisten des Internets ein Problem mit?
Ja, ich meine, weil halt im Märchen ist sie halt als weiß wie Schnee und sonst wie halt beschrieben und das, ja, trifft halt einfach nicht auf sie zu, ja, aber
also
das
so
ist
ein
halt
bisschen
auch kein Problem.
Ariel 2.0, wir regen uns jetzt nochmal darüber auf, dass Märchenfiguren
ja, das,
POCs, ich mein, von sie, POCs gespielt werden.
Sie erklären es im Film auch, finde ich, ganz okay, wie sie trotzdem, also ich finde, bei Schneewittchen kann ich es ein bisschen zumindest mehr nachvollziehen, weil halt wirklich eindeutig drauf bezogen ist, aber sie kriegen im Film trotzdem ganz gut hin, den Namen von ihr zu erklären, ohne dass das irgendwie eine Rolle spielt. Und am Ende des Tages ist ein fucking Fantasy-Film und ein Märchen, so fuck it.
Kann ich dich kurz fragen, die Zwerge waren CGI jetzt, ne? Das war ja, ja das.
Oh. Ich gehe jetzt einfach an der Handlung des Films entlang, denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie präsent habt ihr den alten Schneewittchen-Film gerade? Was in dem alles passiert?
Also einzelne Momente.
Heiner, wie sieht es bei dir aus?
Auch Momente, ich habe überhaupt keine Idee mehr, wie genau die jetzt von Szene zu Szene
sind. Sie backt so einen mega geilen Apfelkuchen, weiß ich noch.
Siehst du, ich hab den Film letztes Jahr geguckt und ich habe das schon wieder vergessen.
Oh, da machen doch die Vögelchen machen noch ein Muster rein mit ihren Füßchen, wo ich noch so dachte, hygienisch ist das ja, vielleicht ist fragwürdig, aber ist ja Märchen.
Genau, aber was hat euch schon immer ganz brennend interessiert, richtig, wie Schneewittchen mit den Eltern das Königreich geführt hat, bevor der Vater mit der komisch bösen Königin war, weil da fängt der Film an. Der Film erzählt uns irgendwie gefühlt, der Zeichentrickfilm ist ja ungefähr 80 Minuten lang, dieser Film hier ist 109 Minuten lang. Ich meine, ich bin froh, dass sie nicht über 2 Stunden aufgeblasen haben, aber bei einem Film wie Schneewittchen, der auch fast keine Handlung hat, also der Zeichentrickfilm hat nicht viel Handlung, so, da müssen wir einfach ganz ehrlich sein, das so aufzublasen, war ich schon so skeptisch und sie haben sehr viel hinzugefügt. Ich bin kein großer Fan davon. Am Anfang sieht man eben Schneewittchen, wie sie da im Schneesturm geboren wird und deswegen ist sie dann auch Schneewittchen. Und wie sie dann irgendwie mit ihren Eltern, wie die ein gütiges Königspaar sind, nämlich dieses beinahe demokratische Königreich führen, aber doch keine Demokratie sind, weil sie singen, die pflücken Äpfel mit den Leuten, die backen mit ihren Untertanen Apfelkuchen am Anfang und sie führen sie alle, aber die einen gehen dann halt ins Fachwerkhaus und die anderen halt ins Schloss. Wo ich halt so war, so, ich verstehe, dass hier versucht wegzukommen von irgendwie Monarchiepropaganda gefühlt und zu zeigen, aber irgendwie ist es, also, das ist halt dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann kommt irgendwann die geldgeile exotische Frau, nachdem die Mutter gestorben ist und der Vater verliebt sich darin. Diese geldgeile exotische Frau ist Gal Gadot. Ist auch, weiß ich nicht, da kann man glaube ich auch böse Dinge reinlesen, wenn man möchte. Ja, und dann die klassische Geschichte. Irgendwann ist sie neidisch, weil Schneewittchen ist dann eben jugendlich und auf einmal schöner als die Königin. Wir kennen den ganzen Spaß.
Aber ja, nur weil der Spiegel das sagt, ne? Das
genau, also der Spiegel, aber der Spiegel hat auch
eigentlich immer ist der recht. Spiegel schuld.
Ja, also der Spiegel wird aber auch im Film nochmal beschrieben als, ist ein magischer Spiegel, aha, der kann nur eine Sache und das ist zu erkennen, Schönheit zu erkennen und zu sagen, wer schön ist und wer nicht. Oder beziehungsweise wer die Schönste im Land ist. Okay. Wird auch erklärt, dass der sonst nichts kann, dieser Spiegel. Was ich auch sehr spannend nochmal finde, rauszustellen. Ja, der kann nichts, der ist einfach magisch, aber der kann nur sagen, dass, wenn man ihn fragt, wer ist die Schönste, dann sagt er die ehrliche Antwort darauf. Das ist Honesty-Spiegel. So. Ja, und was haben wir dann auf jeden Fall gebraucht? Richtig, eine halb selbstironische Nummer der Königin, wie geil sie auf Geld ist und wie ist und wie toll Pretty Privilege ist. Weil sie ist ja schön und deswegen kann sie sich alles erlauben und deswegen wird sie dann immer noch, hat sie jetzt auch die ganzen Reichtümer des Landes. Weil natürlich, seit sie regiert, ist nicht mehr so demokratisch und wir teilen alles und der Wohlstand geht an alle, sondern sie hortet alles bei sich und rationiert den Leuten das Essen und die fangen an, hungrig zu sein und müssen anfangen zu klauen. Ja, es ist wirklich ein großer Haufen von irgendwas. Es ist wirklich, es geht dann halt eben, wir haben diese klassische Schneewittchen-Geschichte, sie kommt zu den Zwergen, bliblablub. Ja, die sind CGI, die sind wirklich uncanny und ich fand's nicht cool. Mhm. Ich habe mir gedacht, gibt's da einfach keine bessere Möglichkeit? Ich glaube, eine endgültige Lösung gibt's dafür auch nicht unbedingt.
War nicht, also gab's nicht diese Übergangsphase, wo es Menschen waren, also einfach Schauspielende in verschiedenen, also Größen?
Das weiß ich gerade nicht mehr.
Ich hatte da mal so Bilder vom Set gesehen, wo sie kurzzeitig Leute gecastet hatten. Und dann gab es aber einen Backlash irgendwie, weil die halt nicht alle.
Also es gibt auch kleinwüchsige Menschen im Cast, weil ja, die dann einfach, also sie. Das fühlt sich tatsächlich, also irgendwie ist es schön, gleichzeitig hat man schon das Gefühl, dass das Disney auch nur macht, damit sich keiner beschwert, dass dann wieder das Ganze. Die Bevölkerung des Königreichs ist dann sehr divers. So, du hast einfach von klein groß. Also,
weil es die Zwerge dann nicht so sind.
So ungefähr, ja. Du hast halt diese CGI-Zwerge und dafür hast du halt in der Bevölkerung einfach auch kleine Menschen drin. So. Was ist, es ist sehr weird alles. Die Zwerge wohnen auch nicht hinter den sieben Bergen, sondern die sind gefühlt, also es gibt eine Szene, wo man sieht, wo ein Blitz einschlägt, bei dem Haus der Zwerge, das ist ungefähr 5 Kilometer vom Schloss entfernt. Im Wald gibt es auch eine Banditenbande, die eher an Robin Hood erinnert. Es gibt auch fast schon eine Merryman-Szene. Und die haben komischerweise aber die Zwerge noch nie getroffen, obwohl die auch einfach im selben Wald wohnen. Es ist alles großer Quatsch, es zieht sich, ich habe mich sehr viel aufgeregt. Die Tiere sehen weniger realistisch aus als im König der Löwen-Film, von dem, was ich gesehen habe, weil jedes Karnickel und jedes Reh hat riesige Augen mit großen Pupillen und sieht einfach wirklich aus wie ein Cartoon-Tier, wo ich auch so bin, so, warum? Also, ich sehe, dass man ihr das Kleid gibt und alles, bla bla bla, dass das aussieht wie im Cartoon, aber warum müssen dann die CGI-Tiere, und ich weiß, die können es halbwegs realistischer machen, weil die Tiere im König der Löwen ja realistischer aussehen als diese jetzt hier. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich hatte 2 Reihen hinter mir so ein kleines Mädchen sitzen, die hat ab und zu, die hat öfter mal gekichert und ich glaube, die hatte Spaß. Das ist auch voll fein. Ich habe bei 109 Minuten irgendwie 3 oder 4 Mal auf die Uhr geguckt und war so, wann ist es endlich zu Ende? Also ich kann echt wenig bis gar nichts Nettes leider sagen. Es tut mir echt leid.
Auch zu den Songs nicht, weil der hat ja Songs.
Er hat Songs, er hat mehr Songs. Er hat am Anfang auch einen Song mit ihren Eltern. Wie gesagt, die Königin hat eine Musical-Nummer, die ich schrecklich fand. Ich habe alle Songs wieder vergessen.
Okay.
Also ja, das Einzige, was cool ist, ist, dass Hi Ho länger geht als im Cartoon. das ist auch aus dem Cartoon der einzige Song, an den ich mich erinnere, tatsächlich. Ich finde die allgemein nicht so super krass. Ja, dieser Hi Ho-Song, der hat eine coole Szene, weil die Zwerge irgendwie magisch sind und im Berg sind und da alles leuchten lassen können. Das fand ich noch das Hübscheste. Ansonsten, ja, wir haben Freikarten. Also wenn ihr Bock habt, euch diesen Autounfall anzugucken oder sowas, dann viel Spaß dabei.
Er läuft auch überall.
Er läuft auch in jedem Kino. Disney. Haben wir, ah nee, wir haben keine Freikarten, Entschuldigung. Wir haben dafür aber Taschen, verzeiht mir. Ich wusste nur, wir haben irgendwas zum Verlosen. Wir haben eine Stofftasche und Notizbücher. Lars hat mich gerade daran erinnert, dass wir doch keine Freikarten. Entschuldigung, dann holt euch ein Notizbuch. Das sieht wenigstens hübsch aus oder so.
Ihr könnt einen besseren Film reinschreiben.
Genau. Ja, das ist leider alles, was ich euch zu Schneewittchen mitgeben kann und möchte. Und ja, es ist vielleicht auch ein bisschen billig, weil irgendwie gerade jeder auf diesen Film einprügelt, aber es ist leider leicht gefundenes Fressen. Und ich wollte ihn mir angucken, damit ich sagen kann, ich habe ihn, also dann, damit ich mich davon überzeugen kann, ist er doof? Vielleicht finde ich ihn ja doch gar nicht mal so schlecht. So, ich habe das ja auch öfter mal, dass ich Filme gucke, die alle doof finden und dann feststelle, so doof finde ich die persönlich jetzt gar nicht unbedingt, aber da konnte ich wirklich. Also wenig bis gar nichts Gutes rausziehen. Ich bin wirklich dafür, wenn ihr Bock auf Schneewittchen habt, dann guckt euch wenigstens den alten Film an oder sowas. Der ist zwar auch nicht unbedingt gut gealtert, aber...
Kannst du einen Disney-Realfilm machen? Weil ich finde, jetzt hast du gerade erwähnt mit den Cartoon-Augen und so, ich hätte mir das ehrlich gesagt gewünscht bei so Sachen wie König der Löwen, weil ich finde die Mimik und die Sachen, die möglich sind, wenn du realistische Tiere hast an Gefühlen und so weiter, das funktioniert nicht. Aber da scheint es ja dann doch eher nur die Charaktere aus der dritten, vierten Reihe zu sein, die quasi dieses Cartoon-Treatment kriegen.
Es sind halt irgendwie die Tiere, die auch nicht reden dann. Also es sind halt irgendwie das, wenn sie irgendwie im Wald ankommt und dann mit irgendwie Reh und den Häschen und sonst was und der Igel, der immer wieder in die Kamera winkt auch. Ja. Ich habe, glaube ich, danach zu dem Menschen, mit dem ich im Kino war, gesagt, das Hübscheste am Film fand ich den Abspann.
Aber das ist nämlich gezeichnet. Aber ist das nicht genau das Problem, was Disney mit diesen Live-Action-Sachen hat, dass entweder es so Uncanny Valley wird und die Sachen irgendwie zu realistisch aussehen, obwohl dann die Tiere reden und es ist Fantasy, oder du gehst halt irgendwie in diese CGI-Richtung. Also bei Aladdin fand ich das auch schon komisch, dass es halt so eine ganz eigenartige Mischung irgendwie ergibt. Ich weiß nicht so richtig, warum sie das immer noch machen mit den Live-Action-Filmen, weil das, also die haben ja auch jetzt...
Ist ja geändert.
Na, ist wegen der IP oder was? Aber Schneewittchen nee, ist ja...
Schneewittchen wird, glaube ich, eh free. Also das ist ja, gibt ja nur wahrscheinlich IP, also Rechte auf die Designs von ihr selber, also von diesem blau-gelben Kleid.
Ich meine einfach, das verkauft sich, ne? Also ob das nun...
Das jetzt läuft ja so gut.
Läuft oder so nicht. Gut. Leute denken bei Schneewittchen an Schneewittchen Disney und denken, oh, jetzt ist die neue Version von Disney da.
Also,
und kaufen
das, ob er gut läuft, wird sich zeigen. Ich sag mal so, dadurch, dass ja auch eben durch das ganze Rachel Zegler und Gal Gadot hassen sich gegenseitig.
Das sind Leute wie uns.
Aber dadurch haben sie ja auch einfach die Premieren runtergefahren und einfach, also ich habe auch von Leuten mitbekommen, die waren, ach, der läuft schon, weil eben relativ wenig Werbung für sie da war. Und ja, es ist einfach, es ist ein Mess und es wird sich zeigen. Ich habe mitbekommen, ich glaube, in der Passage läuft er nur im Filmeck. Das ist auch schon eine Ansage auf jeden Fall. Keine Ahnung. Also wenn ihr unbedingt Bock drauf habt und so super Disney-Adults oder so und irgendwie, wenn ihr vielleicht auch, ich weiß nicht mehr, wenn ihr Kinder habt, die sagen, ich will da unbedingt rein, dann von mir aus. Aber wenn euch da gefühlt niemand zu zwingt, dann, keine Ahnung, dann gebt das Geld lieber für einen Monat Disney Plus aus und guckt euch einfach da Schneewittchen an.
Und du meinst, das ist schlechter als die anderen Realfilm-Sachen von Disney.
Also von denen, die ich jetzt gesehen habe, ist es, glaube ich, das Schlechteste. Also ich habe nur vier Stück gesehen. Ich habe nur, wie gesagt, ich habe Schöne des Biest, Dschungelbuch, Aladdin und den gesehen. Und von den vier finde ich es den Schlechtesten. Aber ich habe auch von anderen Leuten gehört, die fanden es ganz gut. Ich mochte nicht, dass sie so viel dazugepackt haben. Andere mochten wieder, dass sie weggegangen sind von der Original Story. Das müsst ihr am Ende selber wissen. Ich habe jetzt genug zu dem Film gesagt, den ich eigentlich gar nicht so gut fand. So. Und dann, bevor wir, ich mache jetzt keine Musik. Ich begrüße jetzt einmal die Jasmin in der Leitung. Die beehrt uns jetzt auch.
Hey, hi.
Wunderbar. Du, liebe Lisa, Marie und Jasmin, ihr habt euch Niki des Enfants angeguckt.
Genau, aber
könnt uns dazu was erzählen.
Der Film heißt eigentlich nur Niki.
Oder Niki? Also ja, okay.
Im Deutschen Niki des Enfants und im internationalen Release nur Niki.
Verstehe, okay, sorry.
Wunderbar. Dann, bitteschön.
Jasmin, willst du anfangen?
Ja klar, kann ich tun. Ja, Niki des Enfants, wer sie nicht direkt als Namen präsent hat. Das ist eine Künstlerin, die im Mid-Century angefangen hat. Am bekanntesten sind, glaube ich, die Nana-Figuren. Das sind eher so rundliche, weiße Frauenfiguren, die dann Mustern bemalt sind. Hannover steht da jede Menge rum, weil sie der Stadt die vermacht hat. Aber hat halt auch Aktionskunst gemacht, wie ihre Schießbilder, wo sie während der Ausstellung halt auf das Bild geschossen hat. Das ist Teil des Konzepts. Und der Film erzählt uns im Wesentlichen, wie kommt es dazu, dass eine Künstlerin es nötig hat, auf ihre eigenen Bilder zu schießen. Und es geht darum, wie wütend sie ist auf den ganzen Mid-Century-Bullshit, also patriarchale Rollenbilder, in die sie reingedrängt wird und ihr Umfeld, wie halt das halt ein medizinisches System sie auch behandelt, wie mit Trauma, das bei ihr sehr tief sitzend ist durch Erfahrungen von sexuellem Missbrauch in der Kindheit. Und das, das alles kommt halt zusammen und füllt sie mit einer inneren Wut, die sie irgendwie kanalisieren muss. Und die Kunst ist für sie der Weg dahin. Also die echte Niki Disafal hat mal gesagt, dass es gibt viele wütende junge Männer und Frauen, aber nicht alle von denen werden Künstler. Und das Ding ist halt eben, wie das beschreibt, wie sie Künstlerin wird und fängt halt auch schon damit an, dass sie in Rollen, die scheinbar Autorität haben, ausstrahlen sollen. Also im ersten Bild sitzt sie als Model mit einer Krone da, dann führt sie als Engel auf der Bühne was auf und auch als Mutter und sie versucht sie eben bei sich zu Hause Sachen zu regeln und es wird halt immer wieder von Männern unterbrochen, dass diese Autorität halt nur ein Anschein ist. Also so gehen wir in den Film rein und dann erleben wir halt, wie sie in einer psychiatrischen Behandlung sozusagen durch Kunst oder so richtig zur bildenden Kunst findet vom Schauspiel und folgen dann ihrem Weg zu Schießbildern und zur künstlerischen Aufführung. Dabei wird das Ganze durch Zwischentitel geframed wie eine militärische Karriere. Also Niki verdient sich ihre Sporen, Niki zieht in den Krieg und so etwas sind da die Zwischentitel. Und auch das bringt halt mit, dass das Ding eigentlich ein Kern ist von Wut über patriarchale Verhältnisse.
Genau, also ich spreche auf jeden Fall du wahrscheinlich auch eine absolute Empfehlung aus für diesen Film. Oder, Jasmin?
Ich würde ja, also absolute Empfehlung ist halt immer.
Mit Triggerwarnung auf jeden Fall.
Genau. Mit Triggerwarnung, man muss Lust haben auf einen Film über, Mid-Century-Umstände, Patriarchat, wütende Frauen. Das ist, ist alles Sachen, wo ich sage, ja, auf jeden Fall, aber es ist halt nicht für alle so. Und man muss sagen, dass das ein Film ist, bei dem ähnlich wie beim letzte Woche besprochenen Köln 75, aber auch bei Priscilla, die Kunst von Beteiligten, in diesem Fall Niki, nicht gezeigt werden darf. Also wir sehen halt ihre Werke halt nie, sondern es wird darüber geredet und wir sehen, welchen Eindruck diese Werke machen, aber die Werke selber dürfen halt nicht vorkommen. Und ich glaube, wenn man sie nicht kennt, verändert es halt diese Erfahrung des Films nochmal.
Das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich fand das richtig cool. Also ich fand, das war eine gute Entscheidung, dass man, also ja eigentlich von niemanden die Kunst gesehen hat. Sie trifft ja dann auch auf andere KünstlerInnen und die Kamera bleibt halt dann, also bleibt sowieso die ganze Zeit extrem nah bei ihr und dann wird halt auch einfach wirklich nie gezeigt, was genau sie da jetzt malt oder tut. Und ich fand das eigentlich sehr, sehr hilfreich. Also im ersten Moment denkt man natürlich so, naja, ich würde jetzt schon gerne sehen, was jetzt das Ergebnis ist. Aber ich fand, das hat halt, also es war sozusagen nicht das Wichtigste. Es ging ja in dem Film wirklich weniger darum, was genau jetzt ihre Kunst ist, sondern welche Emotionen sie dazu bringen, diese Kunst zu machen. Und das hat der Film, finde ich, absolut fantastisch erzählt. Also ich fand die Bilder toll, ich fand auch cool, was teilweise was die Kamera gemacht hat. Also es gab auch so Splitscreen-Momente, die gar nicht komisch wirkten, sondern einfach sehr künstlerisch schön. Und auch, da wurde bei den Rückblenden, also wenn es sozusagen um Erfahrungen, an die sie sich erinnert, aus ihrer Kindheit geht, da gab es immer so eine Art, wie so ein Lichtschein, wie so ein Filter. Das fand ich auch sehr, sehr schön gelöst. Also der Film war einfach visuell richtig toll. Und ich fand aber auch inhaltlich und finde ich wirklich ein krasses Debüt für Céline Sallet. Es ist ihr erster Langfilm und ich hatte große Freude daran, ihn zu sehen. Ich habe auch geheult am Ende, weil ich wirklich sehr, sehr nah bei Niki war. Ich wusste jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel über sie. Also ich glaube, man hat schon, wenn man sich ein bisschen mit bildender Kunst beschäftigt, schon mal Dinge von ihr gesehen. Aber halt so, ja, diese Reise, wie sie dazu gekommen ist, wirklich herauszufinden, was ihr Medium ist. Das fand ich, ist ein spannendes Thema für so einen autobiografischen Film. Nicht biografischen Film.
Ja. Ja, auf jeden Fall ist es ein unkonventioneller Ansatz an die Künstlerbiografie und vielleicht hilft es eben nicht, das Bild einfach zeigen zu können, sondern sozusagen das, sich sehr auf das Warum und nicht so sehr auf das Was zu konzentrieren. Ich möchte halt, wir sind sehr nah bei der Figur, beim Gesicht, möchte ich Charlotte Le Bon noch loben, die wir vielleicht aus White Lotus oder Fresh kennt. Also sie hat auch schon englischsprachige Sachen über Frankreich hinaus gemacht und da Niki ja halt auch zweisprachig ist, also sie hat Amerikaner geheiratet und der Film fängt auch in den USA an, bis sie halt nach Paris zurückkehrt. Dass sie halt gut Englisch kann, hilft dem Film schon mal. Und es hilft auf jeden Fall auch, wie gut sie schauspielert einfach. Also dass sie da sowohl die Wut zeigen kann, als auch wie die Wut zurückgehalten wird, als auch einfach andere Formen von Frustration und auch eine Person, die eine Rolle spielt, in der sie sich unwohl fühlt, aber diese Rolle gut verkörpern kann, weil sie Schauspielerin ist. Halt dass diese Ebenen bei ihr durchkommen und dass es so vielschichtig gespielt ist, trägt halt dazu bei, dass eben verständlich wird, in welcher Situation Niki sich befindet.
Absolut, also sie spielt halt, finde ich, weil da gibt es ja einfach viel von Panikattacke über Anxiety, über, ja, einfach sehr, sie hat sehr viele verschiedene Symptome resultierend aus ihrem Trauma. Und ja, Charlotte Le Bon ist ein absolutes Highlight. Also ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, Jasmin auch.
Ja.
Also da sollte man auf jeden Fall hingehen, weil wahrscheinlich läuft der nicht ganz so lang wie Schneewittchen.
Das steht zu befürchten. Ja, ist auf jeden Fall sehenswert. Ich hatte ihn jetzt in der französischen Version mit Untertiteln geschaut, aber ich hoffe, die Synchro ist auch gut.
Bestimmt. Danke euch. So, und ich springe jetzt mal, hüpf mal rüber zu dem Menschen, der gerade noch reingehüpft ist in Skype. Hallo Dennis.
Hallo, grüßt euch. Seht ihr uns?
Wir sehen auf jeden Fall dich und eine Mütze neben dir.
Hallo.
So, du hast auch mal wieder was gesehen und meldest dich.
Ja, genau. Ich habe Becoming Led Zeppelin gesehen. Die groß angekündigte erste offiziell legitimierte Dokumentation über Led Zeppelin, wo auch alle mit dabei sind und über ihren Hergang reden. Die Doku heißt Becoming Led Zeppelin und das umreißt auch so ein bisschen vielleicht das Zeitfenster, das beschrieben wird. Es geht eigentlich in dem Film, der über 2 Stunden geht, um die Anfangsjahre, um die Kindheit aller Bandmitglieder, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie dann, wenn man es genau nimmt, ihr erstes Album produziert haben. Und genau, das geht über 2 Stunden und es ist, wie gesagt, die erste offiziell zugelassene Doku der Band gewesen. Das hat mich tatsächlich ein bisschen neugierig gemacht. Ich war nie so der große Fan von Led Zeppelin, auch wenn ich damit natürlich sozialisiert worden bin. Ich muss gestehen, dass die Doku sehr, sehr spannend anfing, weil viel über die Kindheit geredet wird. Also wir reden über Leute, die ihre Kindheit quasi im Nachkriegsengland verbracht haben und die dann auf die eine oder andere Art und Weise über die Familien immer zur Musik gekommen sind und dann viel als Studiomusiker in London gearbeitet haben, bevor sie sich in den Mitte der 60er zusammengeschlossen haben und dann begonnen haben, die großen Alben quasi aufzunehmen. Aber dieser Film verliert nach 45 Minuten, finde ich, für alle die, die nicht vielleicht irgendwie die größten Fans sind, ein bisschen den Drive, weil bis zu diesem Zeitpunkt erlebt man einfach Künstler, die unglaublich, wie soll ich sagen, lebhaft und auch froh gemut sich an ihre Kindheit und Jugend erinnern und dann darüber reden. Und dann kommt halt dieses große erste Album, mit dem sie halt auch sehr bekannt werden. Und man könnte dann meinen, Becoming Led Zeppelin schließt auch ein bisschen mit ein, wie dann diese erste Phase war. Denn es wird deutlich, dass sie quasi erst in Amerika ihren Ruhm aufbauen konnten durch das Touren. Also es ist eine ganz andere Zeit als heute, auch wie man irgendwie bekannt geworden ist. Und da hört das Interessante letztlich dann auch irgendwie schnell wieder auf. Denn über diese ganze Tourphase wird dann sehr wenig geredet. Außer halt, dass es sehr anstrengend war, dass sie ständig mit dem Flugzeug rumfliegen mussten und sie hätten reguläre Flugzeuge genommen und oder wären mit dem Auto gefahren. Aber natürlich die ganze Thematik, welche Probleme bringt das eigentlich mit sich? Wie anstrengend ist das? Für wen ist das anstrengend? Drei der vier Bandmitglieder haben zu dem Zeitpunkt, die sind alle Mitte 20, zu der Zeit haben Familien. Darüber wird überhaupt nicht geredet. Familien in England, wohlgemerkt. Für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, Led Zeppelin ist eine englische Band, die ihren Durchbruch quasi mit der Tour, mit den Touren in den USA bekommen haben, wo dann noch die Psychedelic-Rock-Phase war, eigentlich so zwei Jahre nach dem Summer of Love und da quasi wirklich groß geworden sind. Und den Teil, da hört es dann auch schon auf, was bei dem Film, ne? Also da hört es dann wirklich schon auf, es werden Produktionsaufnahmen des ersten Albums gezeigt, es wird so ein bisschen die Tourphase gezeigt vom ersten Album und das streckt sich unglaublich. Ich war mit Begleitung, musikalisch interessierte Begleitung in dem Kino, im Kino am Donnerstag in der Passage und auch meine Begleitung, also ist dann irgendwann weggenickt, muss man wirklich sagen, weil die spielen, glaube ich, vier Songs aus. Ja, das ist irgendwie interessant, weil es Live-Aufnahmen sind, aber das dient nicht mehr der atmosphärischen Untermalung, sondern ist irgendwann nur noch Fanservice und es ist zu lang, gerade bei Led Zeppelin-Songs und gerade bei einer Band, die selber von sich aus gesagt hat, wir haben Alben produziert, wir wollten keine Singles. Es ist irgendwie, trifft nicht mehr so wirklich den Kern, hatte ich so das Gefühl. Das ist ein bisschen schade, weil der Film wirklich gut anfing, die ersten 45 Minuten sind sehr interessant und danach ist es ein Film für Leute, die begeistert sind, am ehesten.
Na gut. Aber du konntest wenigstens ein bisschen was mitnehmen und hast vielleicht ein bisschen gute Musik noch dabei gehört in den zwei Stunden.
Ja, also ich hab gemerkt, warum ich Led Zeppelin nicht so mag. Also Wir reden natürlich, wir haben ja gerade über patriarchale Strukturen geredet, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Ja, und das ist natürlich urpatriarchal durchgeprägt alles irgendwie und super unangenehm. Und da sitzen einfach vier Dudes, die über ihre Erfolgsgeschichte, die klar war, O-Ton, reden. Und Alter, also sorry, denke ich mir so, ja klar, in der Zeit, in der ihr da groß geworden seid, haben die euch halt alle angehimmelt und Diversität war halt irgendwie Joan Baez, die ist irgendwie, die dann doch nur das Anhängsel von Bob Dylan war oder so. Nee, also jetzt mal im Ernst. Was sehr interessant war, waren wirklich die Anfangszeiten, wo sie Kinder waren, so die ersten 25 Minuten, ja, und danach, nee.
Hat sich
und
dann
es hört dann auch auf, ne? Es hört dann wirklich auf. Also nach 69.
Es ist dann einfach vorbei erstmal. Dann ist die Band ja da. Ne? Nächster Film. Gibt es dann in drei Jahren die nächste Doku.
Led Zeppelin. Becoming Being.
Na gut. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass dein Film auch nicht so toll war. Aber ja, ist dann auch vielleicht ganz okay. Vielleicht hat es ja zumindest ein paar Fans ins Kino gelockt, die vielleicht auch was mitnehmen konnten. Auch wenn es dir jetzt nicht so ging. Aber danke, Dennis, dafür. Und viel Spaß noch auf dem Spielplatz. Oder ich weiß nicht, wo du gerade genau bist.
Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.
Schönen Tag euch noch. Ciao.
Danke. Ciao.
So, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich nochmal Musik spielen und das direkt nutzen, um auf den nächsten Film, den ich dann schon mal ankündigen werde, hinzudeuten. Und zwar, ich glaube, es war die Akademie. Da gab es nämlich Dagobert. War das richtig, Jasmin?
Ja.
Oder das ist absolut richtig. Dagobert spielt auch sich selber in der Akademie.
Genau, und da habe ich morgens um 3:30 hast du vorgeschlagen, deswegen spiele ich den jetzt einmal und danach geht's um die Akademie. Viel Spaß dabei.
Kannst du schon Wall Street sagen? Wall Street? Kannst du grenzenlose Macht sagen? Kannst du Wandelschuldverschreibung sagen?
Ich glaube, wir können auch noch nicht unbedingt, was auch immer für Schuldverschreibung das war, sagen. Halt hier. Aber wir sind wieder da und mittendrin bei den
Filmstarts der Woche.
Genau, und ihr habt gerade Dagobert gehört und deswegen soll es jetzt um die Akademie gehen. Achso, ich habe ja sogar noch andere Musik für unten drunter, für hinten dran von der Jasmin bekommen. Ich guck mal, ob das hier irgendwie. Genau. So. Ihr kriegt ja sogar extra Musik für die Akademie. Ihr habt das geguckt, ich weiß nicht mal genau, um was es geht, es tut mir leid, ich bin sehr uninformiert gerade.
Um Kunst geht's wieder.
Schon wieder um Kunst.
Herr Gott sei Dank. Ja, also es ist ein deutscher Film über zwei junge Frauen, die in einer Kunstakademie in, ich würde sagen, München angenommen werden und dort unangenehme Mobbing-Erlebnisse machen und so zu ihrem künstlerischen Selbst finden oder daran scheitern. Das ist es so ganz grob zusammengefasst. Die zentrale Figur ist Jojo, gespielt von Maya Bons, die Malerin werden möchte. Und die zweite so Nebenfigur, die einen anderen Weg zeigt, ist Siri. Und die beiden sind halt neu an der Kunstschule und lernen da die Professoren kennen. Und das sind alles Gen X, alte weiße Männer in verschiedenen Graden von eklig dargestellt. Und das Ganze ist teilweise ziemlich plakativ mit den Mobbing-Erfahrungen, die da sind. Also gerade Jojo erlebt halt ständig unfaire Behandlung, sei es durch gatekeepende Assistenten, die sie von der Liste nehmen oder nicht draufgeschrieben haben und sie dann aus Klassen fernhalten wollen oder weil wortwörtlich der Hund ihre Hausaufgaben gefressen hat. Also das jetzt nicht tatsächlich, aber ist irgendwie, ihre Bilder werden von einem Stalker gestohlen, deswegen kann sie die nicht zeigen, oder ihre Oma ist krank und deswegen kann sie die Bilder nicht abgeben. Also es ist halt immer dieses, sie kommt zu spät oder sie hat Umstände, die verhindern, dass sie ihr wahres Genie irgendwie voll entfalten und zeigen kann. Und gleichzeitig gibt ihr Professor halt kein hilfreiches Feedback, sondern sagt ihr im Wesentlichen, sie soll ihre innere Wunde finden, alle haben einen und haben eine. Und es kommt mir so vor, als wären die Professoren in diesem Film eher darauf aus, diese Wunden hervorzurufen, damit sie irgendwie daraus Kunst erschaffen können. Und da bin ich mir jetzt am Ende des Films tatsächlich unsicher gewesen, ob es einfach einer von diesen vielen Filmen ist, die sagen, Kunst muss aus Leid entstehen und deswegen werden die KünstlerInnen, die hier gezeigt werden, sozusagen besser und finden zu sich selbst, indem sie es schwer haben und durch das Mobbingverhalten ihrer Lehrkräfte sozusagen in eine Richtung gedrängt werden. Weil bei Jojo ist es schon am Ende so, dass sie halt praktisch in Defiance auf diesen Professor ihr Bild in die Schlussausstellung hängt und dann ist er halt zufrieden, dass sie das gemacht hat, während er eigentlich sie im Probejahr durchfallen lassen wollte, weil sie ihre Bilder nicht zeigen konnte. Und es ist halt einfach so ein er war jetzt die ganze Zeit grausam zu ihr. Jetzt hat sie ein Bild, das ihm gefallen hat, gemacht. Und cool, das ist das Ergebnis. Mhm. Und ein anderer Nebencharakter wird halt auch im Grunde sexuell belästigt von einem der Professoren, auch mitten in der Klasse. Und empfiehlt ihn der Professor am Ende weiter. Und das ist dann halt auch irgendwie so das Erfolgserlebnis. Und er prostet diesem Professor, der sich komplett betrunken, unmöglich verhält in der Öffentlichkeit bei der Kunstausstellung, irgendwie so über den Raum zu und halt, hier ist ein Verständnis, hey, du hast mir geholfen. Und ich bin mir halt unsicher, ob das einer der düstersten Filme ist, low-key, Und er zeigt halt einfach, wie all diese Leute, die Kunst machen wollen, zerbrechen und sich in dieses Mobbing-System sozusagen ergeben und den ganzen Bullshit mitmachen und da sich von diesem Kult haben einfangen lassen. Oder ist es ein Film, der tatsächlich die Botschaft hat und wirklich glaubt, dass Leid Kunst erschafft und man halt auch diese nicht konformen Leute braucht, also die mobbenden Professoren, die ihr Ego absolut über berufliches Leben ihrer Studierenden stellen und vor allen Dingen auch über die Selbstbestimmung und das Wohlbefinden ihrer Studierenden. Da bin ich mir unsicher und das sehe ich als eine Schwäche des Films, dass er es nicht hinkriegt, diese sozusagen das rauszuarbeiten, was er dann am Ende wirklich wollte.
Da gehe ich absolut mit. Also ich habe mir dieselbe Frage gestellt, oder die multiple Fragen. Ich fand auch ehrlich gesagt, es gab sehr viele Szenen, wo ich nicht ganz wusste, warum sind die da? Was sagen die mir? Also ich kann wirklich wenig Positives über den Film sagen. Ich fand auch die Charaktere eigentlich alle unterentwickelt. Und die waren mir dann auch leider wirklich relativ egal. Also auch dieses, das ständige Mobbing, was Jojo, also ja, im Grunde von, also die Hauptfigur von Anfang an, bevor wir irgendwas über sie wissen, wissen wir schon, dass sie, dass sie irgendwie sehr viel, dass ihr sehr viel Negatives entgegenschlägt, aber man fragt sich die ganze Zeit so, warum? Und also auch sind ja da viele Studierende in dieser Uni und ich hatte so das Gefühl, es war einfach nicht so ganz durchdacht, also die Figuren und dieser Struggle, der da gezeigt wurde. Was ich finde ich wichtig ist zu sagen, Camilla Guttner, die Regisseurin und Autorin des Films, hat da im Grunde ihre eigenen Erfahrungen verarbeitet, weil sie Malerei studiert hat. Und ich hatte auch echt das Gefühl, es war so ein bisschen self-insert teilweise. Also auch einfach dadurch, dass ihre Bilder die Bilder von Jojo sind. So.
Ja.
Genau. Und dann fragt man sich natürlich, sozusagen die Person, die das Drehbuch geschrieben hat, da so nah dran ist, wie viele andere Menschen da vielleicht hätten sagen können, hey, ich glaube, die Szene funktioniert nicht ganz so. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Film und das Drehbuch vor allem hätte nochmal eine zweite Fassung gebraucht, bevor es in den Dreh ging. Ich fand die Kamera okay, aber auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, was angesichts des Thema Kunst ja irgendwie so ein bisschen schade ist. Und auch alles, was über Kunst gesagt wurde und Kunst machen, war mir meiner Meinung nach ein bisschen flach. Wie hast du das erlebt, Jasmin?
Ja, das ist eines der großen Probleme, dass der Film es nicht hinkriegt, was Kluges über Kunst zu sagen oder uns deutlich zu machen, warum die Charakter jetzt ein Bild gut oder schlecht finden.
Ja, ja.
Also wir kriegen halt immer gesagt, ja, dieses Bild berührt mich jetzt und dieses Bild nicht, diese Stelle ist gut, diese Stelle nicht. Und der Film schafft es nicht, das Verhältnis herzustellen. Und ja, die Bilder sind von KünstlerInnen gezeichnet, gemalt worden, die tatsächlich existieren und sind praktisch teilweise auch Stand-in für die Figuren. Ich habe das Gefühl, dass eben die Bilder nicht notwendigerweise etwas über die Figur sagen, sondern über die Künstler, die es geschaffen haben und der Bezug zu dieser Figur, warum das jetzt, warum macht diese Figur diese Bilder, der ist halt selten wirklich deutlich, am ehesten noch bei Jojo und Siri als so zentralen Figuren, aber auch da bleibt es ein bisschen, also der Prozess bleibt ein bisschen hinten dran und ich möchte hier die Ausstattung loben, eben wie sie die ganze Kunst da reingebracht haben, insgesamt auf diese Kunstschule und das Drumherum und Nachtclubs und so inszenieren. Also die Ausstattung ist tatsächlich gut und funktioniert und hat auch einen Aufwand drin. Man merkt, da wird sich Mühe gegeben. Dennoch schafft es halt eben nicht, uns was über Kunst zu erklären. Das ist ein Film, der in der Kunstschule spielt, aber ich lerne nichts über Kunst und ich lerne auch nichts über die KünstlerInnen, die hier auftreten. Und ja, von der Charaktertiefe, es gibt Momente, wo es einen nicht wundern würde, wenn plötzlich ein Tatortkommissar ins Bild läuft und anfängt, Fragen zu stellen. Also es ist halt so, ich habe nicht das Gefühl, wie, auch wenn die Autorin jetzt eine Kunstschulerfahrung hat, habe ich das Gefühl, wir kriegen halt sehr wenig von dieser Innenperspektive mit. Mhm. Also ich habe halt eher das Gefühl, wir kriegen was gezeigt, aber es fühlt sich nicht an, als wäre das eine Insider-Perspektive, sondern als wäre es etwas, was halt sehr einfache Dinge über Kunst sagen möchte oder es nicht hinkriegt, herauszuarbeiten, die nuancierten Dinge über Kunst zu sagen, die, wie gesagt, auch möglich sind und die halt auch eine der Deutungen sind. Das ist halt, dass die Charaktere, die da drin sind, halt alle im Grunde einen Fehler machen, indem sie sich diesen Kult reinziehen lassen. Aber ja, dieses alles, was sie erlebt, ist ungerecht und inszeniert ungerecht bei Jojo. Und wenn das eben auf die Autorin zu beziehen ist, spricht ja halt auch irgendwie dafür, dass da wenig Reflexion über die eigene Agency da ist. Oder es ist halt ein versteckter Film über, wie fühlt sich Neurodivergenz im Studium an, mit dem man schafft es einfach nicht, einen Termin einzuhalten. Das ist immer irgendwas.
Das klingt nicht so schön.
Die Musik, würde ich sagen, war noch ein Highlight. Genau.
Und die Musik sticht wirklich hervor. Also, wie gesagt, Merkett, die Band spielt mit und machen halt Musik da die ganze Zeit. Score ist auch sehr fantastisch gemacht. Dagobert tritt auf, auch als er selber, und spielt halt mit, so redet mit der Jojo-Figur.
Man weiß nicht so richtig, warum er da ist, aber es ist ganz nett, dass er da ist.
Ja, einfach, damit sie einen Bezug zur Kunst hat, von einem anderen Genre. Ja, und wahrscheinlich, weil sie Dagobert Geld geben wollte. Und hier, The Notwist spielt auch ein Konzert in dem Ding. Also es kommt gute Musik vor. Und interessante Musik auch.
Immerhin irgendwas Interessantes anscheinend.
Er ist auch nicht uninteressant schlecht, der Film. Er scheitert nur daran, wirklich was zu sagen, außer
ist alles unfair.
Ja, alles ist unfair. Reißt euch mal zusammen, Gen X. Das ist halt auch, glaube ich, eine der Botschaften des Films, weil die halt alle. Das sind halt eben so Exzentriker, die sich leisten können, Exzentriker zu sein. Das ist halt.
Aber Jasmin, es gab ja auch, also ich fand es sowieso interessant, dass eigentlich nur alte Männer da in irgendeiner Weise so Mentorenrollen haben.
Ja. Also auch, sehe ich auch als Absicht.
Ja, also auch die Positiven. Es gibt ja wohl einen Boomer Künstler, der auch unterrichtet dort, der ihr dann Obdach gibt nach ihrer Trennung, genau. Wo man sich auch so ein bisschen gefragt hat, warum muss sie da jetzt auf einmal ausziehen? Aber gut. Und auch der war halt irgendwie genauso, nur halt nicht abusive wie die anderen alten Männer.
Na toll. Ja, genau, ist auch Ledgelord.
Auch ja. Oh Gott. Ja.
Ei. Na gut.
Genau, was kann Gen Z von Gen X lernen, ist auf jeden Fall auch eine Frage da drin. Und sozusagen, welche Privilegien braucht es, um ein Edgelord zu sein?
Oh Gott, viel zu wenige. Falls ihr jetzt trotzdem irgendwie Interesse gekriegt habt, euch das anzugucken, anzuhören, was auch immer, dann könnt ihr das ab dieser Woche tun.
Ich möchte jetzt auch nicht komplett davon abraten. Ich finde es auch gut, wenn deutsche Filme was Ambitioniertes machen und Aufwand betreiben und nicht ganz konventionell in allem sind. Und deswegen durchaus, ich möchte es nicht komplett geringschätzen, auch wenn der Film am Ende, glaube ich, daran scheitert, was auch immer er tun wollte. Was von den beiden Sachen es ist, er scheitert daran, aber der Weg dahin ist auch nicht uninteressant.
Alles klar, ich drehe das hier nochmal kurz auf. Nämlich die Musik ist auch, das klingt nicht komplett schlecht. Und dann machen wir hier den Übergang in die andere Musik rein. In die hier wieder. Und dann darf uns Lars erzählen, was er denn auf der Berlinale gesehen hat. Da gab es nämlich Licht, da wurde hell. Wurdest du erhellt von Tom Tykwer durch sein Licht, mein lieber Lars?
Hallihallo, ich grüße euch. Hallöchen. Ich habe Licht gesehen auf der Berlinale. Es war mein allererster Film. Es war ja auch der Eröffnungsfilm in diesem Jahr auf der Berlinale. Und damit ist Tom Tykwer zum dritten Mal die Ehre zuteil geworden, die Berlinale zu eröffnen. Das hatte er zuletzt mit The International gemacht, soweit ich weiß. Heaven war damals auch, glaube ich, Eröffnungsfilm. Das heißt, der Film lief also auch außer Konkurrenz, war nicht im Wettbewerb regulär, sondern halt eben als Spezialvorführung, als große Weltpremiere zu sehen. Und ja, das waren 2 Stunden und 42 Minuten direkt zum Anfang quasi, so ein richtig dicker Brocken, der ja auch so ein bisschen sich anfühlt, als hätte Tom Tykwer so ein bisschen seinen aufgestauten Ideenfundus der letzten Jahre auch in diesen Film hineingepackt. Ich mag Tom Tykwer ja wirklich sehr gerne, muss ich zugeben. Das fing schon an mit Die tödliche Maria, Winterschläfer, finde ich großartig. Ist wirklich ein fantastischer Film. Es war sein zweiter und der hat mich damals wirklich umgehauen. Und mit Lola Rent hat er danach dann 1998 ja nur in Deutschland große Erfolge gefeiert, sondern auch international. Lola Rent ist ja immer noch Run Lola Run, einer der Filme, einer der deutschen Filme, die immer wieder zitiert werden, irgendwie in der vor allen Dingen amerikanischen Filmpresse.
Gibt es ja auch dieses Jahr nochmal im Kino zu sehen, kommt ja bei Best of Cinema im Juni.
Ah, sehr schön. Kann ich schon das mal freut hier. Mich besonders, weil der war vor kurzem tatsächlich vor einem halben Jahr oder so nochmal in den amerikanischen Kinos zu sehen. Also haben sie sich offensichtlich da nochmal hintergeklemmt, um da eine neue remasterte Fassung zu machen, die dann jetzt auch in den Kinos gespielt wird. Dann folgte Der Krieger und die Kaiserin, auch so ein 3-Stunden-Ding, was ich auch wirklich stark fand, muss ich sagen. Immer dieses Spiel mit Zufällen, mit Schicksal, das kann er wirklich ganz toll, finde ich, und einen da reinziehen. Auch Heaven fand ich klasse, sein erster englischsprachiger Film 2002. Das ist ja nun wirklich nicht üblich eigentlich, dass deutschsprachige Regisseure oder Regisseurinnen sich international dann in englischsprachigen Segment, Terrain quasi mit internationalen Schauspielern und Schauspielerinnen sich auch so zu behaupten wissen. Also auch Heaven war wirklich für mich ein sehr, sehr gelungener Film. Danach ist er dann auch wieder nach Deutschland gegangen, hat das Parfum gedreht, hat 3 gedreht, aber auch weiterhin ja international im wahrsten Sinne gedreht, nämlich The International, der auch auf der Berlinale zu sehen war mit Cliff Owen und Cloud Atlas zuletzt. Und Cloud Atlas war 2012 der Film, den er dann gemacht hatte, gemeinsam mit den Wachowski-Schwestern und die Buchverfilmung vor allen Dingen von David Mitchell, auch so ein großes Ding, so ein episches Ding halt wirklich, was er da hingesetzt hatte. Und zuletzt dann halt eben 2016 ein Hologramm für den König. Das war tatsächlich sein letzter Spielfilm, den er gedreht hat. Danach Fernsehen gemacht. Sense8 war eine Serie, die er gemacht hatte zwischen 2015 und 2017. Naja, und dann halt eben vor allen Dingen die letzten 5 Jahre mit jetzt der letzten Staffel, die ja kommen soll, Babylon Berlin. Deswegen war der Wunsch von Tom Tykwer groß, hat er gesagt, mal wieder einen Film zu inszenieren, der ja zeitgemäß ist oder auf jeden Fall in der Gegenwart spielt und noch dazu ein Film tatsächlich, der vielleicht sein berlinigster Film ist, den er je gedreht hat. Das Licht erzählt die Geschichte einer ja durchschnittlichen deutschen, ich würde mal so sagen, gehobener Mittelstandsfamilie. Denen geht es schon sehr gut. Die haben schon echt eine schicke Wohnung, auch wenn sie so ein bisschen rumpelig ist. Das liegt zum einen daran, dass Tim Engels, der von Lars Eidinger verkörpert wird, so ein Teamleiter ist in so einer Marketingfirma. Er ist Werbetexter und entwickelt gerade einen neuen Claim, der sich an eine weltoffene Generation richten soll. Und er inszeniert sich dort immer gerne so als Teamleader, als derjenige, als der Ideengeber für die jungen Kreativen, die da in seinem Team sind. Allerdings ist er eigentlich selbstbewusster oder wirkt er selbstbewusster, als er es eigentlich ist. Seine Frau Milena, gespielt von Nicolette Krebitz, kümmert sich derweil in Kenia um ein Entwicklungsprojekt in den Slums. Unterprivilegierte Kinder und Jugendliche haben dort die Möglichkeit, in Theaterstücken auf der Bühne zu spielen. Und das ist ein Projekt, was, wie Milena sagt, wirklich was bewegt und auch in den letzten Jahren halt wirklich sich dort etabliert hat. Und trotzdem droht ihr die Förderung wegzubrechen. Und deswegen ist sie halt ständig im Stress und ständig am Telefon und versucht halt in irgendwelchen UN-Gremien Libyen da mit der Entwicklungshilfe halt irgendwie Geld frei zu schaufeln, um dieses Projekt am Leben zu erhalten. Das heißt also, Tim und Milena leben nicht mehr wirklich zusammen. Sie leben so nebeneinander her. Die Paartherapie, die sie gemeinsam machen, die treibt sie auch eher auseinander, als dass es sie näher bringt. Und unterdessen haben die beiden nur noch zwei Kinder, nämlich die beiden Zwillinge Frieda und John. Und die haben daheim im heimischen Berlin so ihre ganz eigenen individuellen Probleme. Frieda zieht ganz gerne mit ihren Freunden und Freundinnen in der Clique halt um die Häuser und in die Clubs und wirft sich Drogen ein und ist so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen verloren, weil sie halt eben auch keinen Bezug zu ihren Eltern hat und keine Möglichkeit hat, sich auszudrücken. John hängt die meiste Zeit eigentlich zu Hause und beschäftigt sich vor allen Dingen mit seiner Virtual Reality Brille und flieht halt eher so in virtuelle Welten, ist darin allerdings sehr gut, also spielt halt irgendwie auch da in höheren Ligen im E-Sport mit und davon kriegen seine Eltern überhaupt nichts mit. Die interessiert das auch nicht großartig. Die sind ja auch nie da. Geredet wird nämlich zu Hause wirklich kaum, wenn denn überhaupt mal irgendwie alle da sind. So fällt es dann auch erst am Morgen danach auf, dass ihre Haushälterin Maja einen Schlaganfall hatte und auf dem Küchenfußboden liegt. Das versetzt dem Familiengefüge so einen ersten Ruck und bringt zum anderen auch Farah in ihr Leben. Sie ist gelernte Psychologin und aus Syrien geflohen und sucht sich tatsächlich, obwohl sie eigentlich auch mehr könnte, sie ist auch als Psychologin in Syrien tätig gewesen, sie hat als Wissenschaftlerin auch dort gearbeitet, aber sie sucht sich tatsächlich eben diese Familie Engels aus, um bei ihnen zu putzen. Aber Farah macht viel mehr als das, denn sie wird zur Schulter, an der sich die Kinder anlehnen können und die Eltern ein offenes Ohr finden für ihre Probleme. Und verfolgt aber neben diesem Ansatz, halt die Familie wieder zusammenzubringen und einander näher zu bringen, ihre ganz eigene Agenda. Und welche das ist, das offenbart Tykwer dann erst wirklich im finalen Akt seines fast dreistündigen Werkes. Bis dahin sind wir mit den Figuren bereits durch alle Höhen und Tiefen einer familiären Beziehung gegangen. Tykwer hat hier auch mal wieder das Drehbuch verfasst, was er nicht so oft gemacht hat. Oftmals waren es ja auch Buchverfilmungen, die er in der Vergangenheit inszeniert hatte. 2010 war das letzte Drehbuch, das er alleine geschrieben hatte. Und natürlich auch diverse Drehbücher für Babylon Berlin jetzt. Und in dieses Drehbuch packt er die gesellschaftlichen Verwerfungen, denen wir jetzt derzeit ausgeliefert sind oder die sich halt eben in unserer Gesellschaft abzeichnen und packt sie halt, spiegelt sie halt eben in einem familiären Mikrokosmos und auch wieder zurück in die Figuren und in die Handlung. Nach eben 5 Jahren mit der Serie Babylon Berlin, die halt mit ihrem Blick auf die Wurzeln des Faschismus auch sehr, sehr viel Gegenwärtiges erzählt, wollte er eben wieder eine Geschichte im Hier und Jetzt erzählen und Figuren schaffen, die ihm nah sind, sagt er. Das gelingt meiner Meinung nach sehr gut aufgrund eines wirklich hervorragenden Ensembles. Die sind allesamt wirklich sehr, sehr gut. Auch die Kinder sind sehr gut gecastet, finde ich. Ich hatte mit Elke Biesendorfer, die 17-jährige Frieda spielt, die Tochter, so ein bisschen meine Probleme am Anfang, weil die ist in Amerika aufgewachsen und man hört es leider. Das ist so ein kleiner Bruch, muss ich sagen. Es wird irgendwann so in einem Nebensatz im Film auch erklärt, dass sie halt irgendwie ein Auslandsjahr in Amerika hatte oder in Kanada und deswegen halt irgendwie diesen Akzent hat. Es hat mich so ein bisschen rausgebracht am Anfang, aber nichtsdestotrotz spielen die allesamt wirklich sehr gut und sehr überzeugend. Vor allen Dingen Thala Aldin, die Farah spielt, die ist eine Neuentdeckung, die liefert hier wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Schauspieldebüt. Und noch dazu macht Tykwer natürlich jetzt hier kein typisches deutsches Drama draus, sondern wie man es von ihm kennt. Und er hat auch selber gesagt, dass der Film ist so ein bisschen so die große Schwester zu Lola Rent. Er macht nämlich auch hier wieder sehr, sehr viel mit Stilbruch, mit Tanz und mit Gesangseinlagen im Film, mit Comicsequenzen. Und belebt das Ganze halt wirklich auch mit einem Mut, finde ich, hier zum Stilbruch und damit halt irgendwie andere Ideen auch damit reinzupacken. Man mag vielleicht sagen, dass es überfrachtet ist, dass es irgendwie zu viel ist, was er da reingepackt hat. Ich bin da mitgegangen. Ich kann verstehen, wenn man das nicht tut, auf jeden Fall. Man muss sich, glaube ich, diesem Film wirklich ausliefern und mitgehen. Dann ist er halt wirklich eine Bereicherung, finde ich. Denn er hat viel zu sagen. Er hat wirklich einen Kommentar auf unsere Zeit mit diesem Film geschaffen. Und das halt wirklich getragen von starken Schauspielern und Schauspielerinnen. Und wenn man nochmal den Bogen jetzt zurückschlägt zur Berlinale, ich fand es in jedem Fall den mutigsten Eröffnungsfilm seit langem der Berlinale, denn die zeigen ja meistens zur Eröffnung, so war es in den letzten Jahren, meistens so Crowdpleaser, also wirklich Sachen, auf die sich irgendwie alle einigen können, die aber dann doch ziemlich medioker sind so und nicht wirklich viel zu sagen haben. Und das kann man Tom Tykwer hier wirklich nicht vorwerfen. Er hat wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Braucht dafür auch fast 3 Stunden. Aber ich finde, diese 3 Stunden sind gut investierte Zeit und das Ganze ist halt wirklich auch Kino. Also es muss auf die Leinwand und das ist ja auf jeden Fall auch nochmal eine schöne und angenehme Abwechslung jetzt auch, nachdem er so viel Fernsehen gemacht hat in den letzten Jahren.
Das ist doch schön. Auch mal jemand, der das Licht gut findet.
Ja, ich, wie gesagt, ich habe auch viel Häme und viel Haue gehört, auch im Rahmen der Berlinale. Es sind durchaus gemischte oder durchwachsene Kritiken, die man so mitbekommen hat. Aber es ist echt so ein Love-it-or-hate-it-Ding. Und ich mochte ihn sehr gerne.
Ja. Also ich hatte auch nur mitbekommen, das ist ja auch voll in Ordnung. Ich stehe ja auch dazu, wenn ich Sachen, die andere doof finden, gut finde oder sowas. Wo ich glaube, sich alle einig waren, das habe ich auch von anderen Leuten gehört, die da waren, meinten auch, es ist schon sehr mutig, dass sie den als Eröffnungsfilm eben genommen haben. Ich glaube, da seid ihr euch alle einig, sage ich mal, oder mehr oder weniger. Über die Qualität, da muss sich dann jeder selber ein Bild machen, aber Lars sagt auf jeden Fall, geht da hin, guckt euch das an. Das ist doch auch schön.
Der Film liefert Gesprächsstoff in jedem Fall. Er liefert eine Basis und eine Grundlage für den Austausch und für die Unterhaltung über die Themen, die er dort anschneidet. Und er liefert keine Problemlösungen, auf gar keinen Fall. Dafür ist es dann doch irgendwo eine Geschichte, die erzählt wird und die in sich abgeschlossen erzählt wird. Aber ich fand da sehr, sehr viele sehr gute Ideen drin und Ansätze. Es wird auch über DMT gesprochen. Es wird auch über die bewusstseinserweiternde Psychologie quasi gesprochen. Und das fand ich schon wirklich sehr interessant und auch echt, es fußt auf jeden Fall auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn man so will. Und darüber hinaus kann er aber auch erzählen. Er erzählt einfach auch gut, finde ich. Und deswegen meiner Meinung nach lohnenswert, diese fast 3 Stunden, die ihr ab dieser Woche in den Kinos sehen könnt. Der natürlich auch wieder über den X-Verleih kommt, ganz klar. Das ist ja auch der Verleih, das Filmstudio oder die Produktion ja auch, die Tom Tykwer auch mitgegründet hat und das ja auch sehr erfolgreich.
Genau. Wir haben noch ein paar, deswegen mache ich jetzt einfach Danke Lars.
Gerne.
Und ich mache jetzt auch ohne Umschweife, ich glaube, ich habe fast keine Zeit für Musik. Wir haben nämlich noch mehr Filmstarts und zwar den für mich besten Film der Woche oder meine große Empfehlung wäre an der Stelle dann, wie war das? Manche haben gesagt, das ist das Sequel, das Mittelstück aus einer Trilogie so ungefähr. Ihr guckt euch erst Showgirls von Paul Verhoeven an, dann guckt ihr euch The Last Showgirl an mit Pamela Anderson und danach The Substance. Ich glaube, das könnte ein interessantes Triple sein, genau. Ich möchte euch was erzählen zu dem Pamela Anderson Schauspielkino der Woche von Gia Coppola, The Last Showgirl, die Enkelin von Francis Ford Coppola. Und zwar geht es da um eben die Figur von Pamela Anderson, die, jetzt muss ich mal gucken, wie sie heißt, weil ich das natürlich immer immer parat habe. Sie spielt Shelley und die ist Teil des Razzle Dazzle in Las Vegas, so einer Burlesque-Tanz-Show und die macht das schon sehr lange und sie ist irgendwie jetzt Anfang 50, Mitte 50, sowas um den Dreh rum. Und ihnen wird mitgeteilt, also den ganzen allen Showgirls davon, dass die Show demnächst eingestellt wird, weil sich das keiner mehr anguckt, weil das eben veraltet ist. Und es gibt eben neuere, spannendere, irgendwie es gibt so eine Zirkusnummer, die wo irgendwelche Menschen an ihren Brüsten irgendwas machen und hier ja sowas Cirque du Soleil-mäßiges, wo Leute ganz viel Kram machen und halt auch nackt dabei sind, weil
in dem Las Vegas-Ding, du musst immer irgendwie halb nackt sein, mindestens, damit sich das Leute anscheinend angucken. Und das setzt sie vor ein ganz schön großes Problem, weil da sie für eben diese Show gelebt hat. Und man kriegt eben auch mit aus ihrem Privatleben. Sie hat eine Tochter, die adoptiert wurde, die hat sie nämlich auch mehr oder weniger weggegeben, damit sie sich auf diese Show konzentrieren kann. Und sie versucht sich auch woanders zu bewerben und hat aber eben aufgrund ihres Alters und alles ein ganz großes Problem, weil eben bei diesen ganzen Shows nur noch Junge gesucht werden. Und es geht halt hauptsächlich um sie und zwei Mittänzerinnen. Die eine wird gespielt von Brenda Song, die ich vor allem als Lon und Tipton kenne aus dem Disney Channel. Und ich dann auch sehr überrascht war, die in so einer Rolle zu sehen. Und die andere ist Kiernan Shipka, die, ich habe die sonst nicht so parat gehabt, die hat auf jeden Fall die böse Hexe bei dem Red One letztes Jahr gespielt. Das sind ihre Mittänzerinnen, die eventuell auch einfach weniger Probleme haben, weil sie halt eben Anfang 20 sind und nicht Mitte 50 und dementsprechend deutlich mehr können, noch deutlich mehr Möglichkeiten haben in Las Vegas. Auch dabei ist Jamie Lee Curtis, die eine Freundin von ihr spielt, die auch mal Teil des Razzle Dazzle war, aber schon früher aufgehört hat und jetzt nur noch irgendwie Bedienerin ist im Casino, genau. Und da aber auch mit ihr mitfühlt und auch irgendwie halt versucht, zu ihr zu stehen und dann eben als Ansager, der ihn immer irgendwie, also als Mensch hinter der Kulisse, der irgendwie diese Show verwaltet, haben wir dann noch Dave Bautista, der hier auch wieder zeigen darf, was er kann. Und das ist alles unfassbar. Also ich fand es sehr schön, alles einfühlsames Kino. Man kann natürlich auch sagen, es ist fast schon schade, dass Jamie Lee Curtis doch öfter mal vielleicht auch ein bisschen die Show stiehlt. Es gibt so eine Tanzszene mit ihr, wo sie im Casino sind, die ist... also ich habe jetzt nicht direkt geweint dabei, aber ich habe von vielen Leuten gehört, dass das die Szene ist, die bei ihnen sehr aufgemacht hat einfach. Und es ist alles... Ich hatte das Gefühl, dass doch relativ viel erzählt wird, obwohl es irgendwie sich langsam anfühlt und dann ist der Film am Ende trotzdem nur 89 Minuten lang. Und ich würde auf jeden Fall sagen, das ist für mich der Filmstart der Woche und empfehle euch, geht da hin und guckt euch das an, weil ich finde es auch sehr schade, wie sträflich der bei den Awards letztes Jahr, also Anfang dieses Jahres irgendwie behandelt wurde, dass das irgendwie alles kein Thema war, obwohl das auch irgendwie doch sehr aktuelle Themen sind, die teilweise ja auch in anderen Filmen eben verhandelt wurden und ja, Pamela Anderson hier einfach auch zeigt, was sie doch irgendwie kann. So.
Ja, wobei der wirklich tatsächlich auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, eben was Pamela Anderson tatsächlich kann. Und es ist vielleicht nicht ganz so der Demi Moore-Effekt von nee. Substance, aber trotzdem hat sie doch echt eine ganze Menge Lob gekriegt für ihre Rolle und ihre Darbietung.
Ja, genau, sie hat viel Lob bekommen, aber trotzdem wurde am Ende fand ich auch etwas sträflich behandelt und nicht wirklich beachtet. Das ist sehr schade. Es ist halt eben auch deutlich zurückhaltender eben als sowas wie The Substance. Es ist halt wirklich so ein krasser Gegenpol. So, aber ich kann euch das wirklich alles nur sehr ans Herz legen. Guckt euch das wirklich an. Das ist sehr, sehr schön. Und dann den letzten, den ich noch gesehen habe. Das ist dann der Unterhaltungs- und Spaßfilm der Woche, der auch wirklich einfach gute Laune macht. Er heißt im Original Novocaine oder Novocaine, was ein Schmerzmittel ist in Amerika, was bei uns glaube ich nicht so gibt. Deswegen heißt er bei uns Mr. No Pain. Wie ich jetzt so beiläufig mitbekommen habe, das ist anscheinend auch wirklich ein echter, diesen Gendefekt, den der Hauptdarsteller hat. Es ist Jack Quaid, der spielt einen Mann, der hat einen Gendefekt, der dafür sorgt, dass sein Körper keine Schmerzen spürt. Das gibt's wirklich. Und er sagt im Film auch, die Lebenserwartung von Menschen, die das haben, ist bei 25, weil die teilweise sich anscheinend, also ihm wird gesagt, wurde von seiner Mutter verboten, festes Essen zu essen, weil er sich aus Versehen die Zunge abbeißen könnte und es nicht merkt. Man kriegt auch mit, er stellt sich einen Wecker, dass er alle 3 Stunden auf Toilette geht, weil er auch das nicht spürt. Und das ist alles, das ist der große Stick des Films und jetzt könnt ihr euch natürlich ausmalen, um was geht's im Film. Richtig, er arbeitet in einer Bank, verliebt sich am Anfang also man kriegt dann mit, wie er ein schönes Date hat und sich schon ein bisschen verguckt hat in eine Mitarbeiterin. Und am nächsten Morgen wird die Bank ausgeraubt, sie wird als Geisel genommen und er macht sich auf den Weg, diese Leute zu konfrontieren. Und ihm ist halt im Grunde alles so ein bisschen scheißegal, weil er sich sagt, ich mach das jetzt, ich spüre eh keinen Schmerz. Scheiß drauf. Ich war sehr überrascht, dass der Film eine 18 hat, aber es ergibt doch sehr viel Sinn, weil überraschenderweise wird natürlich die Prämisse eines Menschen, der keine Schmerzen spürt, dazu genutzt, um den Typen onscreen einfach teilweise sehr viel Schmerzen zuzufügen oder eben Dinge zu tun, die eigentlich Schmerzen zufügen und zu foltern. Und wer da irgendwie ein bisschen Spaß dran haben kann, ich hatte damit sehr viel Freude. Ich sag, wie es ist. Es ist zum Teil wirklich sehr schmerzhaft, dazugucken zu müssen. Ich würde euch fast empfehlen, guckt nicht zu viele Trailer und ich will auch gar nicht so viel erzählen, weil ich habe das Gefühl, dass doch schon viele von den richtig geilen Szenen irgendwie im Trailer verarbeitet sind. Also ich würde euch nur einer Stelle warnen, wenn ihr Probleme mit Fingernägeln habt oder sowas. Da gibt's auch eine sehr böse Szene, aber die auch gleichzeitig wieder sehr unterhaltsam ist, weil es dann eben damit gespielt wird, dass er irgendwo gefoltert werden soll und der andere sagt, na, hast du Schmerzen? Und er halt eben einfach schreit und Schmerzen spielt, damit der andere denkt, dass es effektiv ist. Das ist schon sehr unterhaltsam und macht sehr viel Spaß. Genau. An seiner Seite die Frau, der er hinterher, also die er versucht zurückzukriegen, Shelley heißt sie, wird gespielt von, Moment, ich habe ihren Nachnamen, Amber Midthunder, ist auch ein fantastischer Nachname tatsächlich, die vor allen Dingen in Prey war sie die Hauptrolle, also in dem Predator
oh ja, der Spin-off war toll.
Oder Predator-Film, den es gab, und in Dream Scenery war sie anscheinend dabei, sehe ich gerade. Genau. Das alles sehr unterhaltsam. Dann haben wir eben noch, also ne, wir haben als zwei männliche Hauptrollen haben wir basically die zwei große hier Nepo-Babys, weil wir haben einmal Jack Quaid, eben als Nathan Kane auch, und als Anführer der Bankräuber ist es Ray Nicholson, der Sohn von Jack Nicholson. Das ist, fand ich auch irgendwie sehr unterhaltsam. Also ja, es ist, der geht ungefähr übrigens genauso lang wie Schneewittchen, hat sich aber ungefähr nur halb so lange angefühlt. Weil der geht einfach seine 109 Minuten schön durch. Der könnte auch vielleicht ein bisschen kürzer sein, also ich glaube, der wäre auf den 95 Minuten, sage ich mal, noch ein bisschen besser. Aber der macht wirklich einfach Laune. Also ich hatte damit einfach eine gute Zeit im Kino. Da einfach mein Spaß, der geht du durch. Kann man sich wundervoll angucken und wie gesagt, wenn man ein bisschen Spaß dran hat an Leuten, denen Gewalt angetan wird oder die irgendwie das machen, dann schnappt euch Freunde, geht ins Kino, habt Spaß. So, ich habe jetzt leider den den Einspieler nicht, Lars, aber wir sind jetzt bereits
naja, so. Also das Filmriss-Nachspiel meinst du, wolltest
ja,
du
raussuchen? Sowas.
Ja, das stimmt. Der Film lief bei uns in Leipzig nicht in den Kinos, aber ist jetzt in Halle zu sehen und deswegen soll er auf jeden Fall an dieser Stelle auch noch erwähnt werden. Wir haben ja sonst alle Filmstarts für diese Woche abgedeckt, da müssen wir mal noch einen draufsetzen. Ja. Denn in dieser Woche läuft im Kino Sassy in Halle Schattenjäger an von Jonathan Millet. Französischer Regisseur, der ist bereits am 6. Februar gestartet und wird jetzt quasi nachgespielt. Und im Mittelpunkt steht Hamid, der so ein bisschen undurchschaubarer Charakter ist. Also man weiß nicht so richtig, was er da so mit sich trägt. Man bekommt am Anfang eben nur so einen kleinen Einblick oder Eindruck von dieser Figur, der auf der Suche ist, der so ein Getriebener ist. Er ist aus Syrien geflüchtet, lernen wir dann. Und hat sich auf die Suche und nach die Jagd nach seinem Peiniger gemacht. Hafas war Wärter in dem Gefängnis, in das Hamid unschuldig eingesperrt wurde. Und jetzt ist er irgendwo im Westen Europas untergetaucht. Und da gibt es noch eine weitere Person, mit der Hamid Kontakt aufnimmt. So eine mysteriöse Kontaktfigur, gespielt von Julia Franz Richter. Die vermutet ihn, wie halt eben die Gruppe, für die er tätig ist, eben in Deutschland. Hamid ist allerdings fest davon überzeugt, ihn in Straßburg gefunden zu haben. Er heftet sich an die Fersen und beschattet ihn. Und die Suche wird halt immer mehr zu einer Obsession. Und die Antwort auf die Frage, ob es sich wirklich um den Gesuchten handelt oder Hamids Wahn irgendwie langsam Überhand nimmt, beginnt zu verschwimmen.
Es ist Ich ja. Finde es vor allen Dingen spannend, wie er ihn erkennt, weil er eben hauptsächlich ohne was zu sehen verschleppt wurde. Er kennt ihn nämlich im Vorbeilaufen, also er meint ihn am Geruch erkennen zu können tatsächlich. Das finde ich fand ich irgendwie sehr interessant. Ich weiß.
Das liegt natürlich daran, dass Hamid mit verbundenen Augen eben in einem Raum saß und gefoltert wurde und das Einzige, genau, was er halt eben hatte, war sein Geruchssinn, ja. Und sein Hörsinn.
Hm. Ich habe es mir vorhin angeguckt, weil ich auf der Filmkunstmesse dachte, da steht Straßburg, da kenne ich ein paar Ecken, da war ich schon mal. Gucke ich mir an, ob er irgendwo rumzieht, wo ich mich auskenne. Ja, das klingt jetzt, finde ich.
Ist natürlich ein interessanter Spielort auch in der Tat, weil es so ein Ort für gestrandete Geflüchtete halt irgendwo auch ist. Ne? Ja. Also der ist dann da ja auch unterwegs unter den Geflüchteten eben aus Syrien oder Afghanistan oder sonst woher und versucht halt herauszufinden, wer er ist. Der arbeitet dann ja irgendwie da als Professor an einer Universität, dieser Hafas. Und ja. Es bleibt halt wirklich lange unklar, ob es halt wirklich ist oder ob es sich halt Hamid nur einbildet. Der Regisseur Jonathan Miel macht das schon ziemlich spannend, finde ich. Er hat hier einen Spionage-Thriller gedreht, der sehr langsam kocht, finde ich. Sehr lange Einstellungen hat, mit der wir hier mit der Kamera den Getriebenen begleiten. Dazu gibt es sehr schmerzhafte Tondokumente, die er immer wieder hört, wo wir halt auch mehr erfahren von seinem Schicksal und von den Qualen, die er halt eben dort auch durchlitten hat, eben in diesen Berichten und Erzählungen auch von anderen Gefolterten. Und das, finde ich, wirkt auch sehr nachhaltig, auch ohne die Bilder. Und das liegt aber auch daran, dass Adam Bessas, der hier die Hauptrolle spielt, wirklich sehr, sehr eindringlich diesen Habit verkörpert.
Ja, ich muss sagen, dass ich es dann doch ein bisschen teilweise sehr irgendwo auf eine Art trüge fand und schon ein bisschen mit dem Tempo auch meine Probleme hatte. Also es hat sich für mich, wird es teilweise spannender verkauft, als es sich am Ende für mich angefügt hat, muss ich zugeben.
Kann ich verstehen, ja.
Also ich fand, es klingt alles auf dem Papier deutlich spannender, als der Film es irgendwie schafft zu verkaufen. Und ich fand es ein bisschen schade, weil ich den Eindruck hatte, dass der Stoff das eigentlich schon hergegeben hätte, meiner Meinung nach, dass man das vielleicht noch ein bisschen spannender kriegt. Und fand es dann einfach, wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade, aber ich fand es trotzdem interessant, das mal zu sehen, weil das jetzt auch was ist, finde ich, was man nicht so oft sieht, dass es eben da Leute gibt, ja, die da irgendwie auch nach diesen ganzen Folterern suchen, die sich eben unter, in Anführungsstrichen, normale Geflüchtete mischen und versuchen eben so davon zu kommen, obwohl sie eben auch sehr schlimme Dinge getan haben und vor allen Dingen auch mit den Leuten, mit denen sie unterwegs sind, auch teilweise ja angetan haben eben.
Ja, es ist Arthouse-Kino, es ist halt wirklich ein, wie der Amerikaner sagt, Slow-Burning-Thriller, der nicht auf den großen Schockmoment halt irgendwie aus ist, sondern das Grauen halt wirklich eher auf eine sehr subtile Art und Weise erzählt und zeigt.
Genau, und wenn ihr jetzt Lust habt, das zu gucken...
Nochmal eine schöne Empfehlung zum Schluss.
Genau, jetzt reicht es doch nicht mehr ganz für Musik, aber... Damit ihr nicht ganz ohne zu viele Witze, zu wenig Witze auskommt, mache ich trotzdem noch so einen lustigen Einspieler hier.
Ich muss mal schnell wegfahren.
Bleibst du lange?
Nein, ich glaube nicht.
Und wohin fährst du?
Wenn ich dir die volle Wahrheit sagen soll, Brady und ich gehen jetzt los, um diese mörderische Schneckenboot zu töten.
Oh, ich hoffe nur, dass die sogenannten Killerschnecken nicht 18 Jahre alt sind. Und außerdem Französisch sprechen.
Nein.
Genau, das war aber noch nicht das, was jetzt noch gleich kommt. Weil wir sind am Ende der Sendung angekommen. Mehr oder weniger. Und da bleibt nur noch eins, und zwar das...
Filmriss Filmquiz.
Das kommt jetzt. Da hat mir die Jasmin wieder netterweise was zugeschickt. Die kümmert sich immer darum, dass ihr was Gutes habt zum Erraten. Vielleicht erkennt ja der ein oder andere das hier.
Hör mal, ich bin dein Bruder. Du wirst doch hoffentlich Vertrauen zu mir haben.
Das habe ich nicht.
Reizend von
dir. Wenn es um sie geht, traue ich auch dir nicht. Da traue ich niemandem. Jetzt sag schon, was los war.
Ich hab's dir doch in allen Einzelheiten erzählt. Er fiel aus der Rolle, da habe ich ihm eine geballert. Tommy hat die Sache geklärt und jetzt ist es vorbei.
Leg mich nicht rein, Joel. Ich muss deine Antwort akzeptieren. Ja. Aber ich schwöre dir bei unserer Mutter, wenn ich irgendwas anderes erfahre, bringe ich jemanden um. Ich bringe jemanden um.
Bring doch gleich jeden um! Du als Held kannst dir das doch erlauben. Erst Vicky, dann Salvi, dann Tommy Como, mich auch, wenn du schon dabei bist. Darauf kommt's auch nicht mehr an. Dich bringst du aber auch um, wenn du so frisst. Du fetter Furz, zieh dich doch an!
Wie kommst du darauf? Wieso sollte ich dich umbringen?
Ja, mich! Bring mich um! Wirst mir doch wohl noch den Gefallen tun können, mit mir anzufangen. Du machst mich nämlich wahnsinnig! Du bist doch so ein Killer, ganz toller Kerl. Bring uns nur alle um.
Wieso soll ich bei dir anfangen?
Wieso nicht?
Ist doch egal, was soll's. Soll das etwa heißen, dass du selbst nicht weißt, warum du dich mitgenannt hast?
Genau, wenn ihr wisst, was das war, dann macht ihr Folgendes.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, zu gewinnen gibt's diese Woche Freikarten zu Mr. No Pain, The Alto Knights, The Last Showgirl, ebenso von Schneewittchen eine Stofftasche oder Notizbücher. Und zu Niki des Enfalls haben wir das Buch Niki des Enfalls, die illustrierte Geschichte, erschien im Pinguin Prestel Verlag. Und dann noch diverse Blu-rays, oder wir haben da von Terrifier 3 von Tiberius noch welche. Wir haben von Hagen, dem Nibelungenfilm, erschienen bei der Konstantin, noch Blu-rays. Und einen dicken Comicband zu Captain Future, den es seit neuestem im Carlsen Verlag gibt. Und ja, ich sage danke und geh mal hier hin.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Genau, wir sind am Ende. Ich bedanke mich nochmal bei Heiner, dass der auch mit da war. Irgendwo im Skype. Dann sage ich danke, Lars, dass du wieder aus Laos zugeschaltet warst.
Sehr gerne, war schön mit euch. Tschüss.
Danke, Jasmin, dass du auch mit hier dich noch reingeschleppt hast in Skype.
War mir eine Freude.
Ich sage danke, Lisa Marie, dass du mich nicht allein im Studio gelassen hast.
Ja, danke dir. War schön wie immer. Viel Spaß im Kino allerseits.
Genau. Ich bin Flo. Ich sage ciao, Kakao, wie immer. Viel Spaß im Kino. Guckt euch gute Filme an. Und noch viel Spaß im weiteren Programm hier.